Also, das Funkmikrofon funktioniert auch gut. Ihr könnt mich alle verstehen. Das ist wunderbar. Deswegen bleibe ich auch unten stehen. Wir brauchen nachher den Projektor und da ist es besser, wenn ich nicht im Weg bin. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen allen, vor allem denen, die heute Nachmittag zu uns gestoßen sind. Ich bedanke mich auch für die Einladung für den Nachmittag und den Studientag und muss natürlich gleich einen Disclaimer oder eine Einschränkung vorweg schicken. Wenn der Ralf hier so große Worte gebraucht hat bei der Einführung, muss ich gleich wieder ein bisschen kleiner schrauben. Natürlich ist das ein Thema Postmoderne, Adventismus, das mich interessiert, aber ich bin, zumindest was die Postmoderne anbelangt, kein Fachmann. Ja? Ich bin weder ein Soziologe, noch ein Philosoph, noch ein, was gibt es da, Anthropologe oder wie auch immer. Deswegen muss ich sagen, ich bin nur ein Prediger, der sich dafür interessiert, ne? Und jetzt die Gelegenheit hat, durch die Einladung euch an meinen Gedanken teilhaben zu lassen, ne? Deswegen diese Einschränkung, ich bin kein Experte für die Postmoderne. Das, was ich euch bringe, erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit oder auf umfassende wissenschaftliche Abdeckung aller Einzelheiten, sondern das ist eine Perspektive von meiner persönlichen Sicht. Und vielleicht teilt ihr sie, vielleicht teilt ihr sie auch nicht, dürft ihr gerne dann diskutieren, wir haben genug Zeit dafür. Und das als Einschränkung vorweg. Eine zweite Einschränkung, die mir leider zu spät aufgefallen ist, könnt ihr mich eigentlich gut hören oder halt das zu sehr? Ja? Okay. Eine zweite Einschränkung ist, ich habe gesehen, die Präsentation ist vom Schrifttyp her nicht ideal für diesen großen Saal. Also sie sieht auf meinem Bildschirm viel schöner aus, als ihr sie hier auf dem großen Schirm seht. Ne? Ich hoffe aber, ihr könnt es trotzdem lesen. Und ich werde aber auf jeden Fall zu den einzelnen Punkten was sagen. Ja, also selbst wenn ihr das ein oder andere Wort mal nicht so gut lesen könnt, das liegt hier an den Lichtverhältnissen. Du meinst runterlassen? Kann man das, ich glaube, es geht nur alles runter oder gar nichts, oder? Wenn, dann alles. Ich würde sagen, wir lassen es so, sieht schöner aus, wenn wir ein bisschen Sonnenlicht noch haben. Ich werde alles, was auf der Folie steht, nochmal im Gespräch dann laut äußern, sodass es also jeder mitkriegt. Ja, das heißt, selbst wenn ihr das nicht so sehen könnt, bekommt ihr es mit. Auch die, die ganz hinten sitzen, wenn ihr Lust habt, vorne sind noch genügend Plätze frei, seid, fühlt euch frei, je nachdem, wie deutlich das sein soll für euch. Okay, gut. Ich glaube, das war's an Disclaimern. Dann können wir mal schauen, was wir heute Nachmittag vorhaben. Ich würde gerne in der ersten Stunde, ja, dreiviertel Stunde ist jetzt noch bis drei, mit euch ins Gespräch kommen, zu folgenden Leitfragen. Also Leitfrage, wenn man über die Postmoderne spricht, da spricht man auch über Epochen, über Zeitepochen. Welche gibt's denn da überhaupt? Wie ist die Postmoderne entstanden? Welche Kennzeichen hat die Postmoderne? Und wie ist diese Epoche aus christlicher Perspektive einzuschätzen? Das wären heute im ersten Vortrag bis drei so unsere Leitfragen sein, die wir dann zusammen mal angehen wollen. Das ist die Gliederung, die ich mir vorgestellt habe für unser Vorgehen heute Nachmittag. Wir wollen also erstmal ein paar Dinge aus der Definition und der Begriffsgeschichte klären. Das ist immer ganz wichtig, dass man weiß, worüber man überhaupt spricht. Dann wollen wir einen kurzen geschichtlichen Überblick geben und dann uns mit der Entstehung der Moderne beschäftigen, die Merkmale der Postmoderne anschauen und dann auch zu einer persönlichen Bewertung kommen, die dann von einer kurzen Zusammenfassung abgerundet wird. Wenn wir noch Zeit haben, entweder jetzt danach oder nach dem Kaffee und Kuchen, können wir noch eine Diskussionsrunde haben, wo wir das dann vertiefen werden. Also, so viel zur Struktur und zur Gliederung. Und das kann man aber wirklich jetzt schlecht sehen mit Sonne, ne? Müssen wir doch runterlassen, glaube ich. Ja. Wäre vielleicht jemand so nett und würde, Herbert, ja, vielen Dank. Genau. Mhm. Wunderbar. Ich glaube, jetzt kann man es ein bisschen besser lesen, ne? Okay. Also. Gut, wir fangen an mit Begriffsgeschichte und Definitionen. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Geschichte. Das Wort Postmoderne oder Postmodern wurde in verschiedenen Zusammenhängen bereits im 19. Jahrhundert gebraucht, ja, also ab dem 19. Jahrhundert. Wir haben 1870, dass der englische Salonmaler Chapman von postmoderner Malerei spricht. 1917 benutzt dann Panwitz postmodern in Anlehnung an Friedrich Nietzsches Kulturkritik. 1934 nennt der spanische Literaturwissenschaftler Onís die spanisch-lateinamerikanische Literatur zwischen 1905 und 1914 Postmodernismo. Und 1947 bezeichnet dann Toynbee die gegenwärtige Phase der abendländischen Kultur als postmodern. Also der postmoderne Begriff hat sich hier also langsam entwickelt und dann 1969 haben wir dann den Aufsatz von Leslie Fiedler, wo das populär gemacht wurde, dieses Wort. Und seit den 1980ern ist dieser Begriff in der allgemeinen Diskussion. Die Frage ist, um was geht's denn da überhaupt? Was meint Postmoderne? Und da stoßen wir schon auf die ersten Schwierigkeiten. Post ist ja noch relativ klar, ne? Also nach, die Vorsilbe Post heißt nach. Und ansonsten ist die Definition, was damit gemeint ist, gar nicht so einfach. Sie entzieht sich sozusagen einer Festlegung. Selbst für postmoderne Theoretiker ist die genaue Definition, was denn Postmoderne ist, schwierig. Der eine sagt dies, der andere das. Vielleicht zeichnet dieser ambivalente Begriff zeichnet die Postmoderne eben auch aus. Also man kann, Roger Behrens sagt, man kann die Postmoderne eigentlich gar nicht definieren. Die Unmöglichkeit einer eindeutigen Definition der Postmoderne ist zugleich ihre einzig mögliche Definition. Und da merkt ihr schon, dass das gar nicht so einfach ist. Es ist ein diagnostischer Reflex auf das offenkundige Scheitern der Moderne. Die Postmoderne ist ein Bruch in der Geschichte der Moderne, der so tief geht, dass die bisherigen Motive, Muster oder Maßgaben der Moderne grundlegend überdacht, neu formuliert oder aufgegeben werden müssen. Wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen. Unter Moderne werden bestimmte philosophische Ansichten und kulturelle Gewohnheiten verstanden, die sich im Anschluss an die Reformation im Kontext der Aufklärung entfaltet haben, die bis heute unser wissenschaftliches Weltbild begründen und daher gesellschaftlich nachwirken. Und mit dem Begriff Postmoderne werden eine Fülle von Anschauungen zusammengefasst, die ihrerseits die Weltsicht der Moderne grundlegend in Frage stellen und sich zum Ende des 20. Jahrhunderts mehr und mehr verdichtet haben. So viel zur groben Definition. Jetzt müssen wir noch ein paar andere Wörter definieren, ganz kurz. Epoche, das heißt Haltepunkt, das ist praktisch die Zeitspanne oder der Zeitpunkt von einem bedeutenden Ereignis in der Geschichte mit seiner neuen Entwicklung. Und auch Kultur. Kultur ist die Summe aller Ereignisse, Erfahrungen, Einflüsse und Kommunikationsformen, an denen der Mensch beteiligt ist und der Bedeutung und dem Wert, der ihr beigemessen wird. Auch noch ein Begriff, der öfter im Zusammenhang mit Postmoderne kommt, ist der Begriff der Meta-Erzählung oder der großen Geschichte. Das ist eigentlich alles, was zu einem System von Glaubensüberzeugungen gehört, das Erklärungen und Legitimationen für weit gespannte soziale Verhaltensweisen bereithält. Also unser Glaube zum Beispiel wäre auch eine Meta-Erzählung. So, jetzt kann man das vielleicht noch unterteilen. Die Abgrenzung ist nicht scharf, aber ich werde es mal versuchen. Durchhalten kann ich sicher nicht, aber vielleicht kann man es mal versuchen, dass man gewisse Dinge auch nochmal sauber trennt. Und zwar Moderne und Postmoderne zum einen als historische Epoche. Die Postmoderne ist also eine Epoche und der Postmodernismus oder der Modernismus ist die spezifische Ideologie dahinter. Es gibt auch heute, wenn wir sagen, die Postmoderne ist heute, dann gibt es auch heute noch Menschen, die aber vom Kopf her modern denken. Also das wären praktisch Leute, die eine moderne Ideologie haben, aber in der Postmoderne als Epoche leben. Wenn man das mal so trennt, dann kann man das vielleicht auch noch ein bisschen deutlicher sehen. Und dann auch noch Modernität und Postmodernität. Das ist der Zustand oder Situation, die durch spezifische Kriterien soziologischer, ökonomischer, kultureller Art bestimmbar sind. Da wollen wir es mal belassen bei diesen Definitionen und schauen, wie wir damit weiterkommen. Fangen wir mal mit dem geschichtlichen Überblick an. Vielleicht ganz grob kann man die Geschichte der westlichen Welt in ein paar Epochen einteilen. Wir haben hier so die Antike bis ungefähr 500. Dann haben wir das Mittelalter, grob von 500 bis 1500, also die nächsten 1000 Jahre im Mittelalter. Und dann haben wir die Frühmoderne, die so 1600 anfängt. Ja, also ausgehend des 16. Jahrhundert fängt die Frühmoderne an, dann die Spätmoderne, dann 1800 im 19. Jahrhundert und schließlich die Postmoderne ungefähr ums Jahr 1950. Da komme ich gleich nochmal drauf. Die Frühmoderne und die Spätmoderne, kurz die Moderne, also die Epoche ab 1600, die ist durch solche entscheidenden Brüche und Ereignisse gekennzeichnet, wie die Aufklärung, ganz stark zum Beispiel, Demokratie, Demokratieverständnis, das sich durchsetzt, Kapitalismus, die wissenschaftliche und die industrielle Revolution, die stattgefunden hat in der Zeit und natürlich auch die Trennung von Staat und Kirche, dann zumindest in Amerika. Ich möchte jetzt einen kurzen Überblick geben über die Epochen und auch die Art und Weisen, wie sich diese Epochen auszeichnen. Denn nur aufgrund dieser Hintergrundfolie können wir verstehen, was sich heute abspielt, wie die Postmoderne heute tickt, was diese Epoche ausmacht. Im Mittelalter galt Gott als Ausgangspunkt und Endpunkt allen Denkens. Also das war das Wichtigste. Zuerst mussten die geistlichen Dinge geregelt sein. Ja? Dann kam der Rest. Gott galt ganz klar als Schöpfer und Erhalter des Kosmos, der Geschichte und der sozialen Ordnung. Im Mittelalter haben wir auch eine starke Zuwendung zum Transzendenten, zum Jenseitigen. Und die Wissenschaft oder die Wahrheitserkenntnis funktionierte einerseits durch Versenken und Mystik, dass man sich also in biblische Texte versenkt hat, und da versucht hat, zu neuer Wahrheit zu kommen, beziehungsweise das Alte versucht hat, nach Schätzen, im Alten versucht hat, nach Schätzen zu graben, ja, in den Überlieferungen, die Philosophie und so weiter, der Bibel, da hat man dann versucht, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Nicht durch Experiment, ja, indem man versucht hat, die Natur zu erforschen. Im Mittelalter gibt es, ja, eigentlich keine Unterscheidung zwischen weltlich und geistlich. Diese starke Trennung ist nicht da. Es gibt eine klare Trennung zwischen Gut und Böse. Die Fronten sind klar. Es herrschte eine gewisse Schicksalsergebenheit, weil der Mensch ja auch kaum rauskam aus seinem Raster, in das er eben hineingeboren wurde. Und das Ziel, wenn man das so vereinfacht darstellen kann, war das ewige Glück im Jenseits. Also nicht die Verwirklichung hier auf der Erde, sondern das ewige Glück im Jenseits, das war so das Ziel, das Heil im Jenseits. Ich erkläre diese Tabelle gleich. Diese Tabelle ist ein kleines Raster, um verschiedene Weltanschauungen zu erklären. Diese Tabelle wurde von Paul Hebert, einem Missiologen, erstellt und dann von Adventisten John Dibdall ein bisschen ausgestaltet und angewendet, auch auf die Epochen. Ich fand es sehr hilfreich, denn man kann mit dieser Tabelle ein klein bisschen Weltsichten oder Weltbilder ein bisschen analysieren. Ihr seht, diese Tabelle hat drei Ebenen. Die erste Ebene hier unten, die zweite, die mittlere Ebene und dann haben wir die obere Ebene. Jede Weltanschauung lässt sich, so nach Hebert, mit diesem System einordnen. Auf der unteren Ebene ist das, was menschlich ist, was empirisch erfassbar ist, was die Immanenz anbelangt, also was die Wirklichkeit, die uns durch unsere Sinneserfahrung und so weiter zugänglich ist. Ja, das wäre so die untere Ebene, die Ebene 1. Da gehören dazu Geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Wissenschaften, menschliche Beziehungen und so weiter. Im Bereich, in der Spalte persönlich und organisch. Es gibt aber auch noch eine unpersönliche, mechanische Spalte und da gehören auf der unteren Ebene die Natur und angewandte Wissenschaften dazu. Also alles, was man messen kann, was nicht von meiner Person abhängig ist. Jetzt gibt es auf der oberen Ebene, also hier oben, die Ebene der Transzendenz, also das, was nicht durch unsere Sinneserfahrungen unmittelbar zugänglich ist. Wie zum Beispiel also Gott, diverse Götter, böse Mächte, Satan, ne? Oder im unpersönlichen Bereich eben bei Religionen, die nicht einen persönlichen Gottesglauben haben, die Vorsehung, das Schicksal, Karma bzw. Brahman oder kosmische Kräfte. Ja, jeder Mensch hat im Grunde genommen so ein Schema, durch das er die Realität sieht. Also auf der menschlichen immanenten Ebene unten und eben auf der oberen Ebene das Göttliche, das Transzendente. Dazwischen ist noch eine mittlere Ebene eingeschaltet, auf der sich diese Wesen oder diese Dinge abspielen, die so zwischen Gott und den Menschen angesiedelt werden. Zum Beispiel im persönlichen, organischen Bereich Engel, Geister diverser Art, Dämonen, Propheten, Heiler, die Zugang zur Transzendenz haben, oder Priester, ja, die also über dem Menschlichen stehen und dem Göttlichen näher sind und so weiter. Oder eben, wenn wir im Unpersönlichen, in der unterpersönlichen Spalte schauen, Wunder, Magie, Träume, Visionen, Zauberei, Amulette und so weiter, Astrologie, Gebete und so weiter. Diese dreifache Ebene kann man jetzt als Muster oder als Raster nehmen, um verschiedene Weltanschauungen mal nach ihrer Aussage hin zu fragen. Wenn man das mit dem Mittelalter macht, dann wird man feststellen, dass im Mittelalter, also vereinfacht gesprochen, die zwei oberen Ebenen aktiviert waren, ganz stark. Wir haben also im Mittelalter einen ganz starken Gottesglauben oder Glaube an die Vorsehung. Wir haben einen ganz starken Glauben auch an die mittlere Ebene, dass es Engel gibt, Geister gibt, Wunder und Visionen. So die magische Vorstellung spielt vielleicht auch eine Rolle. Und wir haben eine sehr, sagen wir mal, dünn ausgeprägte untere Ebene. Also die Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften spielen im Mittelalter nicht wirklich die Rolle. Die beiden oberen Ebenen sind das, was zählt und das, was die Wichtigkeit beansprucht. Merkt euch das, wir kommen gleich bei den anderen Epochen auch nochmal drauf zurück und sehen dann, wie sich das verändert hat. Was betrifft jetzt die Moderne? Wie kann man die Moderne beschreiben? Die Moderne interessiert sich nicht mehr so für das Übernatürliche. Also die Moderne wird nicht mehr durch das Übernatürliche, das Transzendente vereinnahmt, sondern wendet sich jetzt der Natur zu, Naturalismus. Sie interessiert sich für das Natürliche, Irdische und Weltliche. Der Mensch steht plötzlich im Mittelpunkt, Anthropozentrik, nicht mehr Gott oder die Kirche oder sonst wer. Entgegen dem Mittelalter ordnet sich die Wissenschaft auch nicht mehr der kirchlichen Autorität unter, sondern beansprucht eine eigene Autoritätsstellung. Es entsteht in der Moderne ein wachsender Glaube an die Kraft des menschlichen individuellen Geistes, dass man durch Beobachtung, durch Erfahrung, durch Reflexion die Wahrheit erkennen kann. Selbstständig. Man muss sie sich nicht mehr durch die Autorität der Kirche vorgeben lassen. Es ist ein Optimismus da in der Moderne, nämlich ein unerschütterlicher Fortschrittsglaube, bedingt auch durch die industrielle Revolution, dass der Mensch kann plötzlich durch Erfindungen unheimliche Leistungen erbringen. Ja? Die industrielle Revolution kommt in Gang, der Mensch scheint die Natur zu beherrschen und auf einem unaufhaltbaren Weg des Fortschritts unterwegs zu sein. Das goldene Zeitalter liegt vor uns und die Zukunft beherrscht die Einbildungskraft. Auch die Kultivierung der Natur spielt dann eine Rolle. Das Erforschen der Natur ermöglicht Erfindungen und diese Erfindungen helfen, die Natur zu bändigen und gesellschaftlich nutzbar zu machen. Dann haben wir auch eine Tendenz zur Vereinheitlichung in der Moderne. Das heißt, die großen Denker, auch in der Moderne, selbst wenn sie sich von der kirchlichen Autorität mehr und mehr lossagen, selbst dann halten sie trotzdem noch daran fest, dass es eine einheitliche, harmonische Welt für alle gibt. Und dass man experimentell Strukturen und Gesetzmäßigkeit der Natur aufspüren kann, wie zum Beispiel Isaac Newton mit dem Gravitationsgesetz und so weiter, die Erforscher der Natur. Und trotz der schon fortschreitenden Zersplitterung der des Denkens, wird die Welt trotzdem noch zusammengehalten durch den Glauben an eine Einheitlichkeit. Es gibt sowas wie eine Wahrheit, objektive Wahrheit, eine einheitliche Wirklichkeit, auch in der Moderne. Auch der Universalismus spielt eine Rolle, das heißt der Glaube, dass Natur- und Moralgesetze universelle Geltung haben. Haben wir in der Moderne ganz klar. Also ein Mord ist verwerflich, egal wo er geschieht und zu welcher Zeit. 1 + 1 = 2, egal wo die Aufgabe gelöst werden soll. Papua-Neuguinea oder hier bei uns. Ne? Ist immer das Gleiche. Ein Realismus und Objektivismus haben wir die Überzeugung davon, dass es eine Außenwelt unabhängig von meinem Bewusstsein gibt. Das ist auch ganz wichtig. Also ein Tisch ist immer ein Tisch, egal ob ich jetzt an ihn denke oder nicht. Ja? Wenn der Tisch da ist und ich aus dem Raum rausgehe, ist er immer noch da. Gibt es einen Tisch reell, ja? Auch wenn ich dann sterben sollte und nicht mehr an den Tisch denken kann. Es gibt eine absolute objektive Wahrheit und diese Wahrheit kann zumindest auch erkannt werden, zumindest teilweise, theoretisch entdeckt. Das Wahrheitsverständnis, was da auch noch sehr stark zum Tragen kommt, ist die sogenannte Korrespondenztheorie der Wahrheit. Das heißt, eine Aussage ist dann wahr, wenn sie mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Also wenn ich sage, es regnet, dann ist diese Aussage dann wahr, wenn es draußen wirklich regnet. Ja, ganz logisch. So, ne? Also das ist diese Korrespondenztheorie der Wahrheit. Rationalismus, es fand eine sehr starke Konzentration auf die vernunftgemäßen Kapazitäten des Menschen statt. Die Vernunft wird jetzt in der Moderne zu dem ultimativen Bewährungs- und Beurteilungskriterium. Vernunft ist das Höchste. Ja, alles muss sich vor der Vernunft verantworten und das Denken passiert in kausalen und logischen Zusammenhängen. Auch der Zweifel und die Kritik haben einen hohen Stellenwert. Nichts ist mehr heilig, alles darf kritisiert werden. Und auch in der Moderne dann, im 18., vor allem im 19. Jahrhundert, kommt dann auch die sogenannte Bibelkritik auf. Ne? Da nimmt man also die von der Aufklärung inspiriert, kommen dann diese Gedanken der Kritik und des Zweifels in die Bibelwissenschaft und dann haben wir plötzlich die Bibel nicht mehr als heiliges Buch der Offenbarung, sondern als Literatur, wie jedes andere Werk auch, das natürlich auch nach gewissen Schemata kritisiert und zerrissen werden darf in der Moderne, in der Bibelkritik. Wir haben Dualismen, Geist und Materie, die noch da sind, Objektivität, Subjektivität, Theorie und Praxis. Interessant ist, wie sich das Weltbild der Frühmoderne verändert hat. Und jetzt vergleicht das mal zu dem, was wir gerade über das Mittelalter gesagt haben. Euch fällt auf, dass die mittlere Ebene plötzlich ausgeschaltet ist, nicht mehr so stark Beachtung findet, dafür aber die untere Ebene deutlich an Bedeutung gewinnt. Natur- und Geistwissenschaften. Gott und Vorsehung ist noch da in der Frühmoderne. In der Frühmoderne gab es, glaube ich, zumindest ist mir nicht bekannt, dass es da Atheisten gab. Selbst die Skeptiker und die rationalen Zweifler haben noch an Gott geglaubt, zumindest, dass er existiert. Also der Deismus ist da so die Theorie gewesen. Gott gibt's, aber er interessiert sich nicht mehr für uns. Hat jetzt nichts mit meinem Leben zu tun. Und ihr seht, durch die Ausschaltung der zweiten Ebene verliert die Transzendenz an Bedeutung. Sie ist zwar noch da, hat aber mit meinem Leben, mit Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften erstmal nicht mehr so viel zu tun. Das ist das, was Paul Hiebert den Makel der ausgeschlossenen Mitte nennt. In der Spätmoderne kommt es dann dazu, dass auch die obere Ebene wegfällt. Das heißt, wir haben eine Konzentration auf Geistes- und Naturwissenschaft, auf das, was wirklich rational denkbar ist, was möglich ist, was sichtbar ist, was unseren Sinnen zugänglich ist. Und die Welt wird als in sich geschlossener Kausalzusammenhang gesehen, als in sich geschlossenes System. Da ist kein Platz mehr dafür, dass da irgendwelche übernatürlichen Mächte eingreifen. Daran glaubt man einfach nicht. Ja? Es ist alles erforschbar. Alles steht miteinander im Zusammenhang. Und die beiden oberen Ebenen sind ausgeschaltet, mehr oder weniger. Also ihr merkt, das ist im Grunde genommen eine Umdrehung vom mittelalterlichen Weltbild fast, könnte man sagen, was hier dann passiert. Jetzt kommt auch der Atheismus bzw. Agnostizismus ins Spiel, also gehen die Leute so weit, dass sie Gott ablehnen und so weiter. Okay, kommen wir zur Entstehung der Postmoderne, dritten Punkt. Die Postmoderne verdankt eigentlich ihre Entstehung, wenn man so will, dem Scheitern der Moderne, also diesem Weltbild und den Auffassungen, den Leitgedanken, über die wir uns gerade unterhalten haben. Die Vernunft, so wurde den postmodernen Denkern klar, die Vernunft hat zwar zur Aufklärung geführt, jedoch auch zur Vernichtung durch seelenlose Technologie, rational organisierte Politik und soziale Selektion. Die Postmoderne ist sozusagen eine Epoche, die das Scheitern der Ideale der Aufklärung sieht und der Moderne. Die Moderne versprach einen Zukunftsoptimismus, einen Fortschritt. Wir schaffen's. Die Technik und die Wissenschaft ist in der Lage, alle Probleme der Welt zu lösen. Und was kommt? Es kommen zwei Weltkriege mit unvorstellbarer Brutalität. Es kommen der Holocaust und die schlimmen Dinge im Dritten Reich. Es kommt zur Umweltzerstörung. Proklamierter Fortschritt ist dann eben nicht mehr Fortschritt, sondern Rückschritt und Zivilisationsabbruch durch zum Beispiel durch Umweltzerstörung und durch Weltkrieg. Man sieht, dass die technische Revolution eben nicht nur toll ist und den Menschen weiterbringt, sondern eben auch den Menschen oder die Umwelt zerstören kann. Es entstehen neue Formen der Unterdrückung durch totalitäre Systeme, auch der Marxismus, Stalinismus, das sind auch alles moderne Systeme, die den Menschen aber nicht die erhoffte Freiheit gebracht haben, wie die Moderne schön versprochen hat, oder die Befreiung aus der Knechtschaft, wie Marx sich das vorgestellt hat, sondern neue Unterdrückungssysteme geschaffen haben. Und dessen ist sich die Postmoderne bewusst. Und deswegen lehnt sie da, nicht in allem, aber in diesem Punkt, die Moderne ab. Das Projekt der Moderne, sagt der Jürgen Habermas, ist unvollendet geblieben. Also die Versprechen sind nicht eingelöst. Roger Behrens schreibt, man kann sagen, die letzten 30 Jahre des vergangenen Jahrhunderts, er meint also das 20., können als das Zeitalter der Postmoderne bezeichnet werden. Aber genau genommen bleibt die historische Bestimmung der Postmoderne ebenso diffus wie die begriffliche Definition. Man kann also nicht genau sagen, dann und dann ab dem und dem Jahr hätte jetzt die Postmoderne begonnen. Die einen setzen es da an, die anderen da. Manche sagen sogar, die Postmoderne ist schon wieder vorbei. Seit dem 11. September leben wir in der Postmoderne. Also es ist schwierig, sich da auf was festzulegen. Aber ich denke, in Europa hat sich gerade nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Bewusstsein breit gemacht. Man sieht das dann in der Popkultur der Nachkriegszeit durch Rock'n'Roll, Beatles, steigendes Interesse an der Subkultur, Protestbewegung der 68er und so weiter. Da zeigt sich ein neues Verständnis, ne? Und ein Abkehr von den Idealen der Moderne. Was sind jetzt die Merkmale der Postmoderne? Ich habe euch einen ganz kleinen Vorspann gebracht von einem Film, der das Thema der Postmoderne zum Inhalt hat. Der Film ist auf Englisch, den gucken wir uns auch gar nicht an, sondern nur den Vorspann, der geht nur anderthalb Minuten lang. Und da würde ich euch mal bitten, schaut euch das mal an und guckt mal, wie schon in diesem Vorspann, der ja ganz bewusst auch filmisch inszeniert wurde, wie da schon Themen der Postmoderne verarbeitet wurden. Ja, da kommt, also man hört das kaum, braucht man auch nicht, das ist kein Ton, es wird nichts gesprochen, ne? Es ist nur der Vorspann zu dem Film, achtet auch nicht auf den Text, der ist unwichtig, sondern es geht nur darum, was da so im Hintergrund abläuft, wie da filmisch Dinge verarbeitet werden. Die Musik kommt nur aus dem Lautsprecher meines Laptops, aber das spielt keine Rolle, es geht ja um den Film, ja. Die Musik ist auch, der Ton hat auch nichts zu sagen. Ich zeige ihn euch kurz und dann machen wir gleich da weiter.
Musik.
Okay, was ist euch aufgefallen? Schnelle Bilderfolge, ja. Mhm. Was noch? Habt ihr noch gesehen? Kein eindeutiges Thema, ja. Also, was ist denn da passiert? Da hat jemand was rumgeklebt, ausgeschnitten, ja. Es gibt keinen Gott, ja. Gucken wir nochmal, was das heißt in der Postmoderne, bitte. Ja. 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 Wir gucken uns gleich mal an, was denn damit gemeint ist, mit diesem Es gibt keinen Gott. Ja, bitte. Bisschen geheimnisvoll, ne? Ja. 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 Okay. Ja, ja, bitte. Aha. Ja, ja, ja. Und was hat er damit gemacht dann? Genau, bitte. Genau, das ist Programm der Postmoderne. Also ich finde, der Vorspann hat es sehr schön geschafft, den Geist so ein bisschen zu fangen. Ja. Okay, bitte. Aha. Ja. 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 Mhm. Bitte. Mhm. Ja. Also ihr merkt, da wurde ganz bewusst, also der Vorspann wurde natürlich auch inszeniert. Ne? Der arbeitet ganz bewusst mit solchen Stilmitteln, die wir auch wiederfinden in den Merkmalen der Postmoderne. Ja? Auch wenn sie natürlich schwer zu fassen sind, möchte ich hier diese 11 Merkmale mal nennen, und zwar möglichst wertfrei. Ja? So, ich möchte sie einfach mal aufzählen. Natürlich lässt sich die Postmoderne, das habe ich vorhin schon bei dem Disclaimer gesagt, die Postmoderne lässt sich nicht fassen, nach dem Motto, ich kann dir jetzt sagen, genau was das ist. Ja? Sondern die Postmoderne entzieht sich unserem Zugriff in dem Sinne. Aber hier hat ein Literaturwissenschaftler, Ihab Hassan, selber in einem seiner Bücher 11 Merkmale geliefert. Ein postmoderner Literaturwissenschaftler selber 11 Merkmale, die er für die Postmoderne charakteristisch sieht. Und die möchte ich euch kurz wiedergeben. Da ist zum einen die Unbestimmtheit, die die Postmoderne auszeichnet. Ja, wir haben das im Film auch schon gesehen. Jean-François Lyotard, einer der bedeutenden postmodernen Theoretiker, redet vom Ende der großen Erzählungen oder vom Ende der Metaerzählung. Das heißt, es gibt in der Postmoderne keinen Rahmen mehr, kein System, in das man alle Wirklichkeit einordnen könnte. Alle solche Systeme, sagen die Postmodernen, sind gescheitert. Das sind nur Systeme, um den Menschen zu unterdrücken und Macht auszuüben. Also Glaubenssysteme, der Stalinismus, Marxismus und wie sie alle heißen, ja, gibt es nicht mehr, sind suspekt geworden in der Postmoderne. Das können jetzt der jüdische Glauben sein, der christliche, muslimische, kann aber auch, wie gesagt, solche säkularen Ideologien sein, wie Sozialismus und so weiter. Diese Leitideen sind suspekt geworden, sie werden verworfen in der Postmoderne. Natürlich ist eine Kultur ohne Leitideen indifferent bzw. gleichgültig. Es gibt auch keine Wertehierarchie mehr. Man kann nicht sagen, das ist jetzt besser oder das ist schlechter. Oder es ist mehr wertvoller als das andere. Was die Postmoderne auszeichnet, sind alle Arten von Ambiguitäten, Brüchen Unbestimmtheiten, ne? Wie in diesem Vorspann auch. Alle Arten von Unbestimmtheiten durchziehen postmoderne Aktionen, Ideen, Interpretationen und machen so auch die postmoderne Welt aus. Wir haben als zweiten Punkt eine ganz starke Fragmentarisierung. Das heißt, der Mensch selber, der postmoderne Mensch, nimmt Trennungen vor, er vertraut nur noch Fragmenten und er hat eine tiefe Verachtung gegenüber jedem System, das eine Synthese versucht zu schaffen. Ja, das versucht, alles in eines unterzukriegen. Ja. Wir haben eine Hinwendung zu Paradoxen, eine Offenheit. Lyotard hat einmal gesagt, Krieg dem Ganzen. Ja, also dem wird der Krieg angesagt. Es entsteht, und das merken wir in unserer Gesellschaft auch, es entstehen immer mehr Subgruppen oder Subkulturen oder Milieus, von denen heute die Soziologen sprechen, verschiedene Milieus, die sich auch untereinander teilweise gar nichts mehr zu sagen haben. Es gibt in Deutschland allein schon verschiedene Milieus, wo die Lebenswelten dieser Menschen, obwohl sie vielleicht Tür an Tür leben, so unterschiedlich sind, dass sie sich gegenseitig kaum noch verstehen können, sage ich jetzt mal, in ihrer Lebenswelt. Und das merken wir ja auch in der Gemeinde teilweise, wenn es dann zwischen den Generationen auch schwierig wird und so. Es entsteht ein tiefer Riss sogar durch die eigene Identität. Schön an dem Buchtitel, an dem populären philosophischen Buchtitel abzulesen von Richard David Precht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja? Also eine zerrissene Identität wird da im Grunde genommen im Titel schon dargestellt, ja? die Postmoderne auch kennzeichnet. So. Ja. Auflösung des Kanons. Das heißt, der Kanon ist hier ein Wort für alle Autoritäten. Jegliche Autorität wird aufgelöst. Es kommt zu einer umfassenden Entlegitimierung zentraler gesellschaftlicher Normen. Das gilt nicht mehr als Voraussetzung für alle. Verlust von Ich, schreibt Ihab Hassan auch, ne? Das Ich verweigert sich der Interpretation. Die Idee eines freien, selbstbestimmten Menschen wird als Fiktion verworfen und der Mensch hat nicht mehr diese Sonderstellung, wie er sie früher mal hatte. Statt das wahre Selbst zu entdecken, geht es jetzt darum, in der Postmoderne ein interessantes Selbst zu erschaffen. Also nicht du entdeckst dich selber, sondern du erschaffst dir ein interessantes Selbst. Anprobieren, das geht nicht nur mit Kleidern, sondern eben auch mit Lebensstilen und mit Weltanschauungen. Nicht Zeigbares, nicht Darstellbares, wie die moderne Kunst, ist auch die postmoderne Kunst teilweise irrealistisch und es werden immer Grenzbereiche angestrebt. Ja, wir kommen nachher noch mal kurz auf Beispiele auch aus der Kunst. Ironie, in Abwesenheit eines Leitprinzips wendet man sich dem Spiel, dem Wechselspiel der Selbstspiegelung und der Ironie zu. Und es kommt zu einer Hybridisierung, nämlich eine Deformation von kulturellen Gattungen. Das merkt man auch in verschiedenen anderen Ausdrucksweisen der Kultur. Gattungsgrenzen, Genres werden nicht mehr eingehalten, es wird gespielt, es kommt zu einer Vermischung, ja, verschiedener Gattungen. Und durch die Collage, durch das Zusammenspiel oder das Aufweichen von Gattungsgrenzen kommt es zu einer Vielfalt von neuen Ausdrucksformen. Dann haben wir die Karnevalisierung, das bedeutet eben die fröhliche Teilnahme am wilden Durcheinander des Lebens, Eventorientierung, ja, das spielt hier mit rein. Performance, Teilnahme, das ist ähnlich, es geht hier darum, sich darzustellen, teilzunehmen und der postmoderne Text, das postmoderne Leben lädt ein zur Performance, es will geschrieben werden, verändert, beantwortet, ausgelebt. Web 2.0 wäre zum Beispiel so ein Punkt, nicht mehr nur Fernsehen, wo ich nichts mehr machen kann, nur sippen mit meiner Fernbedienung, sondern im Internet kann ich jetzt auch mit selber Beiträge verfassen, ich kann durch soziale Social Media selber in Kontakt treten und so weiter. Ich kann meinen Input geben und so. Wikipedia, ich kann selber Beiträge schreiben und so weiter. Ihr Konstruktcharakter, da kommen wir auch nochmal drauf, dann im zweiten Vortrag, wenn wir es schaffen heute, mal gucken, dass die Realität uns nicht mehr, wie es in den vergangenen Epochen war, vorgegeben ist, sondern die Realität wird von mir selber erschaffen. Die Realität wird von Menschen konstruiert. Es gibt sie nicht außerhalb von menschlicher Konstruktion, sagt die Postmoderne. Universelle Regeln und Überzeugungen werden durch Verträge ersetzt. Und die Immanenz, eine wachsende Fähigkeit des menschlichen Geistes, sich zu verallgemeinern und eine Ausweitung des Bereiches unserer Sinne durch die neuen Medien und Technologien. Also durchs Internet, durch Handy, Smartphone und so weiter, schaffe ich es, mein Selbst praktisch noch in weitere Räume auszudehnen. Ja, ich kann also hier sitzen in Stuttgart und trotzdem auf der ganzen Welt mit meinen Facebook-Freunden verlinkt sein und ihnen mal kurz was melden und so weiter. Ja. Okay, so viel zu den Kennzeichen, wie sie ein postmoderner Literaturwissenschaftler selber der Postmoderne zuordnen. Und jetzt zum Ende hin kurz noch ein paar Beispiele aus der Kultur. Ich möchte euch ein paar Bilderchen zeigen hier aus der Architektur, aus der bildenden Kunst, der Literatur und dem Film. Die Postmoderne ist praktisch auch in der Architektur eine Abgrenzung gegen diese starre, rationale und klassische, was wir so in diesen Plattenbauten und so weiter haben. Das ist typisch modern. Ne? Die postmodernen Architekten nützen zwar auch weiterhin die modernen Baumaterialien, aber sie spielen anders damit. Man sieht hier zum Beispiel, dass am Massachusetts Institute of Technology, da war praktisch die Ästhetik oder andere Merkmale, die da plötzlich reingearbeitet sind. Ja, das 100-Wasser-Haus habt ihr vielleicht auch schon gesehen in Plochingen. Ne? Da wird dann gespielt, da kommen dann plötzlich andere Elemente rein als nur klassische Zweckmäßigkeit. Ne? Hier haben wir, das ist ein Kaufhaus in Wien, da spiegelt sich der Stephansdom drin. Jetzt kann es natürlich sein, dass selbst so ein Zweckbau wie ein Kaufhaus aussieht, als ob es ein Palastgebäude wäre. So in der postmodernen Architektur. Und natürlich, das erfreut jetzt uns Stuttgarter, besonders hier die Staatsgalerie in Stuttgart von James Stirling. Diese Staatsgalerie gilt besonders als gelungenes Projekt der Postmoderne, weil hier Stirling verschiedene Anspielungen auf historische Architektur, ägyptisch, ja, bis zur klassischen Moderne versucht hat, in eins reinzukriegen. Das Ganze natürlich mit Farben der Popkultur und dann zu einer ganzen stimmigen, zeitgemäßen Form verarbeitet. In der Malerei haben wir hier eine andere Art von Ästhetik, postmoderne Ästhetik, die auch andere Strukturen dann bedient. Sie bricht teilweise wieder mit der Abstraktion, also das, was Andy Warhol hier macht zum Beispiel, Goethe-Porträt, ist wieder, also nicht abstrakt, sondern es ist deutlich dargestellt, aber hier werden dann auch die sinnlichen, emotionalen, traditionellen Aspekte, andere Aspekte wieder verdeutlicht durch die Farben und so weiter. Oder hier Jeff Koons ist einer der bedeutendsten postmodernen Künstler der Gegenwart. Jeff Koons hat hier praktisch mit Keith Haring auch Elemente aus der Popkultur in die Hochkultur einbezogen. Die Grenze zwischen Popkultur und Hochkultur fällt weg. Ja, das sind zwar hochwertige Materialien, die er da teilweise verwendet, aber sieht teilweise aus wie Kitsch und Nippes, ne, ganz bewusst. Also diese Michael Jackson-Figur da, die ist tatsächlich vergoldet teilweise. Ne. Also hochwertige Materialien, aber kitschig. Ne. Popkultur und Hochkultur verschwimmen, die Grenze gibt es nicht mehr so wirklich. Oder Keith Haring kennt ihr alle, ne. Der hat es auch ganz krass geschafft, Elemente der Graffiti-Kunst, des Comics, der Computerzeichensprache zu einer Richtung zu vereinen, die auf der ganzen Welt praktisch in verschiedenen Kulturen verstanden wird. Ne? Wenn ihr so euch mal umguckt, diese Männchen da von ihm, die findet man fast überall. Ne? Das ist sehr populär oder in der Abwandlung davon. Beispiele aus der Kultur in Bezug auf das Schrifttum, auf der Schriftstellerei. Die Kennzeichen postmoderner Literatur sind vor allem ein reflexiver Umgang mit dem Vorhandenen, Zitate und Anspielungen werden da gemacht. Es wird mit literarischen Gattungen gespielt, wie zum Beispiel hier in Umberto Ecos Name der Rose. Kennen wir alle, ne? Zumindest vom Film her. Da hat er, der Autor, ein hochkomplexes literarisches Gebilde geschaffen, wo er praktisch im Gewand des Kriminalromans zahlreiche historische, literarische, kunsthistorische Zitate und Bezüge macht. Das ist also praktisch ein Bildungsroman. Ein Bildungsroman im Gewand eines Kriminalromans. Aber wer sich eben nicht für die Feinheiten interessiert, der kann es auch so lesen, hat auch trotzdem seine Freude dran. Also auch hier wieder die Hochkultur und die Popkultur vermischen diese Grenzen. Auch der Süßkind hier mit dem Parfüm, das erlaubt eine Vielzahl von Lesarten, dieses Werk. Man kann es als Entwicklungs-, Bildungs-, Künstler- oder Kriminalroman lesen. Oder auch die Filmkultur. Da gibt es dann solche Brüche, wie zum Beispiel in diesem Film hier in der Mitte, Tatsächlich Liebe. Da werden einfach Geschichten aneinandergereiht, die nicht unbedingt Bezug zueinander haben. Der Anti-Held spielt eine Rolle. Auflösung von Grenzen, wie in dem Film A Beautiful Mind. Man weiß plötzlich nicht mehr, oder bei Matrix, was ist jetzt Realität, wo verschwimmt es, was ist jetzt Fiktion, die Grenzen verschwimmen. Oder Pulp Fiction ist einer der ersten Filme, wo man sagt, die waren postmodern, weil er sehr viel mit Zitaten und mit Anspielungen auch spielt. Okay, so viel mal bis hierher. Jetzt haben wir unsere Zeit erfüllt und jetzt freuen wir uns schon auf die gedeckten Tische unten, die uns zu Kaffee und Kuchen einladen.